Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das Abitur darf nicht eine individuelle Prüfung sein, sondern das Abitur ist eine Qualitätsprüfung mit bestimmten Auflagen. Und dann muss man sich auch bestimmten Bedingungen unterwerfen.
Das findet der Vorsitzende des Niedersächsischen Philologenverbandes und ist deshalb auch nur wenig angetan von einem Vorschlag, der jetzt von der Bildungsgewerkschaft GEW kommt. Sie fordert, die Oberstufen in Gymnasien grundsätzlich zeitlich flexibler zu gestalten, damit Abiturienten bundesweit vergleichbarere Ausgangsvoraussetzungen bekommen, als das bislang der Fall ist. Details dazu hören wir hier gleich und berichten auch über eine neue Studie, die Einstiegsgehälter bei Hochschulabsolventen untersucht hat. Am Mikrofon ist Kate Malaike. Zu den Kriterien, die einen Beruf, einen Job interessant und attraktiv machen, zählt sicherlich auch das Gehalt. Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass der Verdienst allein nicht glücklich macht. Wie auch immer, das Online-Portal Gehalt.de führt regelmäßig Analysen und Erhebungen zu den Entgelten in Deutschland durch und hat jetzt neue Zahlen für die Einstiegsgehälter nach dem Studium vorgelegt. Dafür wurden die Daten von über 13.000 Bachelor- und Master-Absolventinnen und Absolventen untersucht, die höchstens 3 Jahre im Beruf sind. Philipp Bierbach ist Geschäftsführer des Portals. Guten Tag, Herr Bierbach.
Grüß Sie, Frau Malaike.
Fangen wir doch mal mit dem Bachelor-Absolventen an. Welche Jobs sind da am lukrativsten im Moment?
Bei den Bachelorn ist es tatsächlich so, dass die IT-Berater natürlich ganz vorne mit dabei sind, weil da einfach der Mangel an Arbeitnehmern, die zur Verfügung stehen, eben besonders krass sind. Da ist die Nachfrage eben sehr, sehr hoch. Aber auch im Bereich Vertriebsingenieure oder Beschäftigte in der technischen Forschung und Entwicklung haben sehr, sehr gute Chancen, mit einem Bachelorabschluss wirklich schon mit sehr, sehr hohen Gehältern einsteigen zu können.
Und über welche Höhen reden wir da?
Bei den IT-Beratern sprechen wir von 50.000 Euro im statistischen Mittel brutto. Bei den Vertriebsingenieuren sprechen wir von 48.860, auch wieder als Jahresbruttogehalt. Und bei Beschäftigten, bei technischen Berufen in der Forschung und Entwicklung liegen wir bei 48.800 Euro.
Wie sieht's bei den Mastern aus?
Bei den Mastern gibt es natürlich auch Berufe, die besonders hervorstechen. Das sind einmal die Risk Manager. Die steigen tatsächlich schon mit fast 58.000 Euro Jahresbruttogehalt ein im Mittel. Gefolgt sind die von Beschäftigten auch in technischen Berufen, auch da Forschung und Entwicklung ganz weit vorne, also die Ingenieurberufe, die fast an 53.000 Euro herankommen. Und dann gibt es aber auch, anders als bei den Bachelor-Absolventen, die Ingenieure in der Produktion, die mit ungefähr 51.500 Euro brutto im Jahr sehr gut dabei sind.
Das heißt, nach Ihren Zahlen, nach Ihren aktuellen Analysen sind für die Hochschulabsolventinnen und Absolventen eigentlich der IT-Bereich und das Finanzwesen im Moment finanziell gesehen am attraktivsten.
Das sind immer noch sehr, sehr attraktive Stellen, die da geschaffen werden. Das sind natürlich auch Arbeitgeber, muss man sagen, und Branchen, die es sich leisten können, wo es um sehr viel Geld geht und die eben auch gucken, dass sie möglichst an wirklich top ausgebildete Berufseinsteiger herankommen. Und da muss man natürlich auch immer mit besonders guten Salären und Gehältern kalkulieren und die bieten können.
Sie haben aber auch Berufe ermitteln können, bei denen die Gehälter eher mau sind. Welche Berufe sind das denn? Wer verdient besonders wenig beim Einstieg nach dem Hochschulstudium?
Also bei den Bachelorn sind es die Grafiker, die deutlich am unteren Ende der Skala rangieren mit roundabout 30.000 Euro brutto im Jahr. Das ist tatsächlich, wenn man das vergleicht mit einem Bachelor, der in der IT-Beratung ist, mit 50.000, das ist natürlich ein Riesenunterschied von 20.000 Euro brutto im Jahr. Die Architekten verdienen leider traditionell relativ gering. Die liegen bei knapp über 30.000 Euro brutto Jahresgehalt. Und auch die Kundenberater liegen mit 33.000 Euro eher am untersten Spektrum der Einstiegsgehälter.
Herr Bierbach, viele junge Leute, die einen Bachelorabschluss in der Tasche haben, sagen, sie machen noch einen Master obendrauf, um sich zum Beispiel auch bessere Verdienstmöglichkeiten dann künftig zu ermöglichen. Was zeigen denn Ihre Daten? Lohnt sich das Masterstudium spürbar im Portemonnaie?
Im Schnitt ist es tatsächlich so, dass wir eine Lücke von ungefähr 3.000 Euro im Jahresgehalt gemessen haben. Wobei man sagen muss, dass das durchschnittliche Gehalt bei den Bachelorn insgesamt bei roundabout 43.000 Euro Jahresgehalt liegt und bei den Mastern bei 46.000. Diese 3.000 Euro, die sind natürlich am Anfang relativ viel. Man muss sich aber immer vor Augen halten, wo geht die Reise, wo geht meine Karriere später hin. Und es gibt eben doch sehr unterschiedliche Karriereschritte, die man tun kann. Und einige Karrieren setzen eben ein Masterstudium voraus und andere, da kommt es mehr auf die Praxis im Job an. Da ist es gut, um überhaupt reinzukommen, dass man ein Hochschulstudium oder ein abgeschlossenes Studium hat, ein Bachelor beispielsweise, aber dann entkoppelt sich eigentlich die Karriere von dem eigentlichen Einstiegsgehalt sehr stark. Auf der anderen Seite gibt es eben auch eine ganze Menge Berufe oder Karriereschritte, die man nur machen kann, wenn man eben das richtige Fundament gelegt hat, also wenn man diesen Masterstudiengang abgeschlossen hat. Und von daher ist es relativ schwierig, pauschal zu sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, einen Master zu machen oder ein Bachelor auf der anderen Seite ist immer ausreichend. Das ist wirklich sehr abhängig von der jeweiligen Tätigkeit und der Zielsetzung, die man selber für sich hat.
IT-Berater verdienen viel, Grafiker eher wenig. Das Online-Portal Gehalt.de hat die Einstiegsgehälter nach dem Studium untersucht. Und dazu habe ich gesprochen mit Philipp Bierbach, dem Geschäftsführer des Portals. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Der ungeklärte Brexit, die anstehende Wahl Europa, steht zweifelsohne vor wichtigen Weichenstellungen und Herausforderungen. Dazu zählt natürlich auch, die Arbeitsbedingungen in der Gemeinschaft besser zu regeln. Denn befristete Beschäftigungen und prekäre Arbeitsverhältnisse sind weit verbreitet. Das EU-Parlament hat heute darüber debattiert und will den Arbeitnehmerschutz mit einer neuen Richtlinie verbessern. Peter Kapern berichtet aus Straßburg.
Wirklich verwundern kann es nicht, dass Marianne Thyssen voll des Lobes ist für die neue Richtlinie. Schließlich hat sie als für soziale Fragen zuständige EU-Kommissarin diese Regelung entworfen. Mit dieser Richtlinie verschaffen wir 200 Millionen Arbeitnehmern in der EU transparentere und vorhersehbarere Arbeitsbedingungen. Wir modernisieren das europäische Arbeitsrecht und passen es an eine neue Arbeitswelt an.
To the new world of work.
Das klingt etwas vollmundig angesichts der Tatsache, dass die Kompetenzen der EU im Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik sehr limitiert sind. Die Mitgliedstaaten achten sehr genau darauf, dass Brüssel ihnen keine Regelungen überstülpt, die ihnen Wettbewerbsvorteile rauben könnten. Wettbewerbsvorteile wie eingeschränkte Rechte und ein geringes Schutzniveau für Arbeitnehmer. Doch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte zu Beginn seiner Amtszeit das Ziel vorgegeben, die soziale Säule der Europäischen Union zu stärken. Trotz der Tatsache, dass die Mitgliedstaaten an ihrer Regelungskompetenz in sozialen Fragen festhalten wollen. Juncker veranstaltete einen EU-Sozialgipfel in Göteborg und er beauftragte seine Sozialkommissarin dafür zu sorgen, dass grundsätzliche Arbeitnehmerrechte auch für prekär Beschäftigte gelten. Marianne Thyssen. Es gibt eine zunehmende Zahl von Arbeitnehmern und zwar vor allem von jungen und weiblichen Arbeitnehmern in atypischen Beschäftigungsverhältnissen mit sehr flexiblen Verträgen. In diese Kategorie fallen zum Beispiel Beschäftigte, die Arbeitsverträge mit einer sehr kurzen Laufzeit oder mit einer sehr geringen Stundenzahl haben. Auch Hausangestellte oder Arbeitnehmer, die auf Abruf arbeiten und sich in Bereitschaft halten müssen, zählt die Kommissarin zu den prekär Beschäftigten. Viele von ihnen erhalten nun das Recht, zu Beginn ihrer Beschäftigung über die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit, über Rechte und Pflichten genauso informiert zu werden wie Arbeitnehmer mit regulären Vollzeitverträgen. Und sie erhalten einen besseren Kündigungsschutz. Arbeitnehmer mit Abruf-Arbeitsverträgen dürfen zum Beispiel nicht mehr entlassen werden, wenn sie sich weigern, sehr kurzfristig zur Arbeit zu kommen. Und Arbeitnehmer, die in ihren Arbeitsverträgen gar keine feste Stundenzahl vereinbart haben, dürfen vom Arbeitgeber nicht mehr daran gehindert werden, sich einen weiteren Job zu suchen. Und der SPD-Europaabgeordnete Michael Detjen weist auf eine weitere Verbesserung hin.
Dass Arbeitgeber künftig nach einem halben Jahr begründen müssen, wenn sie einen Vertrag nicht entfristen, warum sie das tun, gibt auch mir Hoffnung, dass in Deutschland die leidenschaftslos geführte Diskussion um das Verbot der sachgrundlosen Befristung weitergeführt wird.
Allerdings hat auch diese neue Richtlinie ihre Limitierungen, weil sie so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner aller Mitgliedstaaten ist.
Das komplette Verbot der Arbeit auf Abruf wäre mir wichtig gewesen. Und es ist geradezu absurd, dass Menschen, die weniger als 32 Stunden im Monat arbeiten, von all den Verbesserungen ausgenommen werden.
Dennis Radke, CDU-Europaabgeordneter aus dem Ruhrgebiet, lobt hingegen den Kompromisscharakter der neuen Richtlinie. Er stelle sicher, dass auch Arbeitgeber nicht überfordert werden.
Der bürokratische Mehraufwand für Unternehmer und Mittelstand hält sich wirklich in überschaubaren Grenzen, sodass wir hier wirklich sagen können, wir haben ja auch einen echten Ausgleich von Interessen vorgenommen.
Gleichzeitig hat das Europaparlament heute der Gründung einer EU-Arbeitsbehörde zugestimmt. Sie soll grenzüberschreitend die Einhaltung europäischer Arbeits- und Sozialgesetze kontrollieren. Davon würden, so der SPD-Abgeordnete Detjen, zum Beispiel Paketboten profitieren, die heute noch von Logistikunternehmen im Ausland zu Dumpinglöhnen beschäftigt werden.
Die meisten Schülerinnen und Schüler können in diesen Tagen die Ferien genießen, bis auf diejenigen natürlich, die mitten im Abi stecken. Passend dazu kommt die Empfehlung der Bildungsgewerkschaft GEW, die Oberstufe zu flexibilisieren und das Abi nicht nur nach 2 oder 3, sondern sogar nach 4 Jahren möglich zu machen. In Niedersachsen macht gerade der letzte G8-Jahrgang das Abitur, denn hier wurde das Systemjahr von G8 auf 9 grundsätzlich wieder umgestellt. Und da wundert es gar nicht, dass der Vorschlag der GEW in diesem Bundesland auf ganz wenig Begeisterung stößt, wie Hilde Weg erfahren hat.
Die Erziehungsgewerkschaft GEW schlägt vor, die Zeiten für die gymnasiale Oberstufe bundesweit zu flexibilisieren. Das Abitur solle nach 2, 3 oder sogar 4 Jahren gemacht werden können. Der Vorsitzende des Niedersächsischen Philologenverbands, Horst Audritz, hat dazu eine klare Meinung.
Wir halten gar nichts von dem Vorschlag. Dieser Vorschlag läuft darauf hinaus, immer mehr individuelle Möglichkeiten zum Abitur zu eröffnen. Das kann es nicht sein.
In Niedersachsen sei man froh, gerade wieder zu G9 zurückgekehrt zu sein.
Das stärkt natürlich am besten den Weg zum Abitur, weil Schüler ein Jahr mehr Zeit haben, in der Tat, sich auf das Abitur vorzubereiten, beziehungsweise die Schulen Zeit haben, darauf hinzuarbeiten.
Für die Rückkehr seien die gesamten Lehrpläne überarbeitet worden. Man habe mit der Stufe 11 eine Einführungsphase geschaffen. Die beiden Stufen 12 und 13 bilden jetzt die Qualifikationsphase. Im nächsten Jahr werden die Ersten nach der neuen Ordnung das Abi machen. Eine weitere Flexibilisierung sei schon organisatorisch nicht zu leisten. GEW-Bundesvorstandsmitglied Ilka Hoffmann zeigt Verständnis für diese Situation.
Auch die Rückkehr zu G9 ist ja eine große Sache und bedarf vieler Umsteuerungen. Unsere Forderung ist ja eine nicht, die jetzt morgen direkt umgesetzt wird, auch noch bundesweit. Was wir fordern ist, dass überhaupt mal die Möglichkeit besteht, dass einzelne Bundesländer oder auch einzelne Schulen diesen Weg gehen können.
Ihr Hauptargument für die Flexibilisierung?
Man müsste das Schulsystem insgesamt gerechter machen. Die Schere zwischen den Bildungsverlierern und den Bildungsgewinnern wird immer größer und das kann sich eigentlich eine Demokratie auf Dauer nicht leisten.
Die GEW möchte damit stärker auf die individuellen Kompetenzen und Ressourcen jedes einzelnen Lernenden eingehen. Deshalb benötigten die Schulen auch mehr Freiheiten, die Wege bis zum Abi zu gestalten. Die Bemühungen des Philologenverbands gehen da in eine andere Richtung. Man müsse vergleichbare Standards anlegen. Die Wissensvermittlung komme zu kurz.
Ohne Wissen, ohne klare Anforderungen, auch am Beispiel Mathematik und Fremdsprachen, geht das eben nicht.
Bundesweit solle es einheitliche Maßstäbe für die Wissensqualität im Abitur geben. Aber kein Zentralabitur. Dafür seien die Unterschiede zwischen den Ländern zu groß. Kooperationen für die Abiturprüfungen gibt es aber bereits.
Man hat einen Aufgabenpool entwickelt, das ist sinnvoll. Man muss aber natürlich auch darauf achten, auf den Weg zum Abitur hin. Auch da muss man mehr Vergleichbarkeit schaffen, bezogen auf den Unterricht.
Ilka Hoffmann wendet sich gegen die Vereinheitlichung der Anforderungen.
Wir befinden uns in einer technologisch extrem schnell wandelnden Welt. Das ist fast schwindelerregend, wie sich die Anforderungen gesellschaftlicher Art, aber auch wirtschaftlicher Art wandeln werden und dann von einem allgemeingültigen Standard oder einem Kanon auszugehen, scheint mir eine veraltete Sicht zu sein.
Und noch etwas unterscheidet beide. Die Gewerkschafterin möchte möglichst vielen Menschen den Weg zum Abitur ebnen. Audritz dagegen sieht in der hohen Abschlussquote einen Verfall der notwendigen Standards.
Ja, je höher die Zahl der höherwertigen Abschlüsse ist, desto weniger sicher kann man sein, dass Qualität dahinter steht.
Was beide eint, ist die Forderung nach besserer Ausstattung der Schulen, vor allem mit Personal. Und die Kritik an Bildungspolitikern, die sich zu stark auf die Noten konzentrierten. Ilka Hoffmann.
Es war durchaus richtig, mal auf den Output zu gucken und nicht nur auf den Input. Aber man hat das jetzt völlig übertrieben, ein völlig einseitiges Bild auf Notendurchschnitte, auf Outputs in irgendwelchen Tests und guckt nicht mehr auf das Ganze der Schule.
Was fehlte, seien qualitative Studien darüber, wo Kinder später landeten und welche Lernerfahrungen für sie tatsächlich hilfreich gewesen seien.
Hier ist Campus und Karriere im Deutschlandfunk online. Gibt's uns auch jeden Tag frisch auf deutschlandfunk.de/campus. Und wir gehen in die Gesundheitswelt mit unserem letzten Beitrag heute und stellen einen neuen Beruf vor, der in Deutschland künftig die Ärzte unterstützen soll. Es geht um den sogenannten PA, Physician Assistant, was übersetzt so viel heißt wie Arztassistent. Das ist ein akademischer, medizinischer Beruf, der hier in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt. Aber in Baden-Baden zum Beispiel, in Baden-Württemberg, kann man ihn schon antreffen.
So, jetzt dürfen Sie mir mal mithelfen. Ich lege meine Hand mal auf den Bauch und Sie versuchen mal schön in Ihren Bauch einzuatmen.
Visite in der Bauchchirurgie am Klinikum Baden-Baden. Physician Assistant Michaela Preuß schaut, wie es Patientin Margarita Sänger nach der Operation geht. Die fühlt sich bei ihr gut aufgehoben. Dass sie gerade von einer Physician Assistant behandelt wird, sagt ihr nichts.
Von wem? Weiß gar nicht, was das ist.
Physician Assistants gibt es in Deutschland erst seit einigen Jahren, in den USA schon seit den 1960ern, in den Niederlanden seit der Jahrtausendwende. Michaela Preuß hat einen für diesen Beruf typischen Werdegang hinter sich. Sie hatte lange als Krankenschwester gearbeitet.
Da hatte ich irgendwie so alles erreicht, was zu erreichen wäre. Der nächste Schritt wäre eine Pflegedienstleitung gewesen und ich wollte nicht weg vom Patienten und hin zur Leitung und zu dem rein wirtschaftlichen und geschäftlichen.
Deshalb hat sie sich für ein Studium entschieden. Die duale Hochschule Karlsruhe bietet den Studiengang Physician Assistant seit 2010 an, als erste staatliche Hochschule in Deutschland. Das Studium baut auf einer Ausbildung in einem medizinischen Fachberuf auf. Studiengangsleiterin Professor Dietlind Tittelbach-Helmrich erklärt den Unterschied zum Medizinstudium.
Das PA-Studium ist ein Bachelor mit einem Umfang von 3 Jahren. Das Medizinstudium ist ein 6-jähriges Studium, das mit einem Staatsexamen endet. Der PA hat aus meiner Sicht mehr praktisch handlungsorientierte Anteile, während das Medizinstudium wissenschaftlich orientiert ist.
So, können wir Tintenfarbe machen?
Chef von Michaela Preuß am Klinikum in Baden-Baden ist Professor Lars Fischer. Während er sich auf eine Operation konzentriert, behält seine PA auf der Station den Überblick. Sie ist tagsüber fast immer dort. Diese Kontinuität ist für den Chefarzt der große Vorteil.
Für mich ist unbezahlbar, dass ich einen Fixpunkt auf Station habe. Dass man einfach eine Person hat, die die Patienten kennt, die die Angehörigen der Patienten kennt. Es gibt eine rasche Reihenfolge von wechselnden Ärzten. Und Frau Preuß ist ein Wiedererkennungsfaktor. Die Patienten fühlen sich sofort vertraut, wenn Sie ein bekanntes Gesicht sehen.
Allerdings ist ein Physician Assistant eben kein Arzt und soll auch keiner sein. Deshalb darf Michaela Preuß nicht alles tun, was Chefarzt und Assistenzärzte dürfen.
Ich darf nicht aufklären. Wenn ein Patient mich fragt, wie funktioniert so eine OP, kann ich natürlich Auskunft geben. Aber letztendlich diese Aufklärung mit der Unterschrift drunter darf ich nicht erbringen. Ich darf keine Bluttransfusion geben. Dann darf ich nicht selbstständig operieren.
Welche Tätigkeiten im Einzelnen ein Arzt an einen Physician Assistant delegieren darf, ist allerdings gesetzlich nicht genau geregelt. Die Bundesärztekammer hat 2017 zwar Leitlinien aufgestellt, was einem PA erlaubt ist, aber es bleibt eine Grauzone. Und einige Ärztevertreter befürchten, dass Kliniken wegen des Kostendrucks Ärzte durch Physician Assistants ersetzen könnten. Professor Fischer teilt diese Sorge nicht und er glaubt auch nicht, dass die Behandlungsqualität schlechter wird. Und auch Michaela Preuß stellt fest, sie wird mit ihrer Kompetenz inzwischen geschätzt und anerkannt.
Ganz am Anfang war schon manchmal die Frage, darfst du das überhaupt und kannst du das überhaupt entscheiden? Aber mittlerweile auch überhaupt nicht mehr.
Und für die Patienten wie Margareta Sänger ist die Berufsbezeichnung sowieso nicht entscheidend.
Also ich bin zufrieden. Die Behandlung ist gut und wir kommen klar.
Bernhard Seiler war das über den neuen Beruf des Arztassistenten Physician Assistant genannt, der Ärzte entlasten will. Der Pulitzer-Preis für Aretha Franklin posthum. Das ist gleich ein Gesprächsthema in Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten hier bei uns im Deutschlandfunk. Für Campus und Karriere ist damit für heute Schluss. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Zuhören.